der Schutzraum kämpft gerade selber um seinen eigenen Schutz. Also es ist schon, ja, es ist eine kranke Situation.
Es musste halt einfach raus. Und dann ist es dir egal, wie das drumherum theoretisch aussieht. Aber es ist halt wichtig, dass du den Partner hast.
Weißt du, es ist eine schwere Zeit. Aber wir Alten, wir haben doch Zeit. Es ist nicht schön, so alleine zu sein. Ne? Ist wirklich das Einsame. Aber auch das wird man doch überstehen.
Hallo. Das ist die erste Folge des Podcasts Plötzlich Pandemie. Geschichten von Menschen, die in der Corona-Krise umdenken müssen. Ich bin Berit Dieselkämper. Wie geht es dir? Ist eine Frage, die wir uns gerade sehr oft stellen. Und dabei wollen wir nicht nur wissen, ob jemand gesund ist, sondern auch, wie eigentlich alles andere im Leben gerade so läuft. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Wir erzählen die Geschichten von Menschen, die sich in dieser neuen Welt zurechtfinden müssen. Es sind Menschen, die um ihre Existenz fürchten, um ihre Träume, ihre Aufgaben und um ihre Rolle. Sie sind verunsichert und haben Angst. Und sie alle müssen umdenken. Aber das heißt auch, dass sie eine Wahl haben. Die Pandemie ist eine Chance und um die soll es in unserem Podcast gehen. In dieser ersten Folge haben wir uns gefragt, was die Corona-Krise für Menschen bedeutet, die sich auch schon vorher Sorgen um ihre Gesundheit gemacht haben. Wie geht es denen, die jetzt Angst haben müssen, nicht mehr so versorgt zu werden wie bisher, weil sich alles auf den Corona-Ernstfall vorbereitet? Wir haben mit drei Menschen gesprochen, für die das Virus ein besonderes Risiko ist. Björn ist 31 und in einer psychiatrischen Klinik. Dort fallen jetzt alle Therapiesitzungen aus und das ist eine ziemliche Katastrophe für ihn. Aber etwas Gutes hat das dann alles doch für ihn. Lauren Schreiner hat ihn angerufen.
Wenn man jetzt in mein Zimmer reingeht, hat man direkt einen Blick auf ein Bett, was links an der Wand steht, und dem gegenüber, also auf der rechten Seite, ist mein Bett. Das Bett, was man zuerst sieht, wenn man reinkommt, das ist zurzeit leer, weil eben diese Ein-Personen-Regelung gilt.
Das ist Björn. Björn ist 31 Jahre alt und wir sind sehr gute Freunde. Als ich ihn vor fast 4 Jahren kennengelernt habe, hat er in einem ganz normalen WG-Zimmer in Berlin gewohnt. Jetzt ist er wegen schwerer Depressionen in einer psychiatrischen Klinik. Er schickt mir die Beschreibung von seinem Zimmer als Sprachnachricht.
In den Zimmern sind ansonsten an jedem Bett ein Nachtschrank, den man ausklappen kann. Es gibt einen kleinen Tisch mit 2 Stühlen im Raum, 2 Kleiderschränke. Und neben dem Kleiderschrank ist noch das Bad. Das hat eine Dusche, eine Toilette als Nasszelle und einen vollgefüllten Desinfektionsmittelspender. Und aus meinem Zimmer heraus hat man einen schönen Blick auf den Parkbereich mit der Kirche und 2 weiteren Gebäuden.
Anfang April sprechen wir per Zoom darüber, wie es sich anfühlt, in der Corona-Krise in einer Klinik zu sein.
Ja, ich bin seit dem 20. Januar auf der Station hier wegen einer schweren Depression mit Ängsten zusammen und die wurden am Anfang erstmal mit starken Medikamenten behandelt und das dauerte eben seine Zeit, um mich zu stabilisieren, um dann auch eine Therapie anzufangen, zu beginnen. Mir geht richtig scheiße. Ja. Keine Ahnung, oder doch Ahnung. Einfach ganz komische Zeit, die jetzt kommt. Die 4 Tage jetzt ohne Therapie und dann werde ich entlassen am Dienstag und ich hätte hier noch nicht rausgedurft, aber ich musste. Und ja, das hat mir ordentlich Schiss gemacht und auch so Schiss in Richtung dass der ganze Scheiß wieder losgeht und ich auch weniger Bock habe auf soziale Interaktionen mit Leuten und appetitmäßig und sowas, geht es bei mir auch schon wieder runter. Also ich esse gerade gar nichts mehr und macht mir ein bisschen Sorgen. Und dass ich dann so wieder anfange, irgendwelche wirren Entscheidungen zu treffen.
Es ist gerade also sowieso eine sehr schwierige Situation für Björn. Und dann kommt plötzlich auch noch die Corona-Pandemie.
Also das Virus, das hat mit seinen Umsetzungen und Vorgaben dann doch für ganz schön krasse Auswirkungen auf die einzelnen Therapien gesorgt, ohne dass man jetzt irgendwie direkt mit dem Virus zu tun hat. Witziger. Es gibt hier natürlich einen Fernsehraum, einen Fernseher. Wir können auch unsere Handys nutzen. Ich glaube, sogar im Januar und Februar kamen vereinzelt mal so Nachrichten im Radio zu irgendwelchen Corona-Sachen weltweit, die ich mal so halb am Rande mitgekriegt habe. Aber das hatte so eine Vogelgrippe, Schweinegrippe-Dimension. So, das ist in Asien und okay, betrifft mich jetzt nicht. Habe ich jetzt auch, muss ich mich nicht mit weiter beschäftigen. Und dann gab es aber einen ganz wichtigen Moment für mich in der Therapie. Das war, dass meine Therapeutin, die auch Ärztin auf der Station ist, also Psychotherapeutin und Ärztin, die hat alle zusammengerufen im Plenum an einem Freitag. Ich glaube, das war vor ungefähr 4 Wochen. Und hat gesagt, sie haben das ja selbst schon mitgekriegt. Diese Corona-Sache kommt irgendwie. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie, aber sie wird das Leben auf dieser Station in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Und auch da war ich noch so, gut, das wird vielleicht die Leute betreffen, die Angst vor so einem Virus haben, die so eine Panik entwickeln oder so ein Zwänge entwickeln, sich ständig die Hände zu waschen oder sowas. So, er meint auch die Ärztin. Aber ab Montag, dem darauffolgenden Montag, kam sie halt nicht mehr zur Arbeit, weil da dann schon in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise in Rostock, Rostock war der erste Kreis, in dem dann Schulen und Kitas geschlossen wurden und daraufhin musste meine Therapeutin die Betreuung ihrer Kinder organisieren beziehungsweise übernehmen. Die ist bis heute nicht wiedergekommen, meine Therapeutin. Dass so eine therapeutische Beziehung eigentlich das ausschlaggebende Element ist in der Psychotherapie und über Erfolg entscheidet und die Gesundung. Also es ist klar irgendwo. Die Stimmung ist stark verunsichert. Also wirklich sehr, sehr, sehr verunsichert. Ich habe Angst um meine Existenz. Also ich habe richtig so Angst, die Kontrolle zu verlieren über meine Gedanken und gerade wenig Hilfe zu haben dabei, weil alle brauchen gerade Hilfe und dass die eigenen Ängste und Sorgen da jetzt ein bisschen zurücktreten müssen.
Im Klinikalltag ist die Bedrohung durch das Virus von Tag zu Tag stärker zu merken. Björn muss sich immer mehr einschränken.
Das Erste, was dann anfing, war, dass wir im Speisesaal nicht mehr das Besteck selber auf das Tablett gelegt haben, sondern an der Kasse vorgepackt entgegengenommen haben zu unserem Essen. Und dann ging das irgendwie ganz schnell, ich glaube innerhalb von 3-4 Tagen, dass dann beschlossen wurde, okay, jetzt kriegen alle Patienten das Essen auf Station. Wir sind eine der Stationen, wo es auch irgendwie wichtig war für den therapeutischen Erfolg einiger, selbst rauszugehen, nach unten übers Gelände und dort das Essen in einem vollen Saal, was auch viele meiden, entgegenzunehmen und dann auch einzunehmen, um sich dem auszusetzen und damit auch irgendwie umzugehen, mit Menschenmassen auch. Und das war das Erste, was dann passierte, dass wir alle hier das Essen auf unsere Station bekommen haben. Irgendwann wurde dann gesagt, also da haben wir noch alle in den Gemeinschaftsräumen gesessen und gegessen. Irgendwann war auch das nicht mehr das änderte sich gefühlt alle 2 Tage. Da war dann auf einmal so der Stand, jetzt essen alle nur noch auf ihren Zimmern. Dann nach 2 Tagen, wir dürfen keine Doppelzimmer mehr haben. Es werden die doppelbelegten Zimmer getrennt, soweit es möglich ist. Soweit Platz da ist, werden keine neuen mehr aufgenommen. Irgendwann gab es dann die Ansage, es dürfen keine Gruppentherapien mehr stattfinden, wo die Gruppen größer als 4 Leute sind. Also normalerweise findet so eine Gesprächstherapie in der Gruppe statt mit hier auf der Station 6, 7 Leuten, mit denen man dann gemeinsam sitzt mit einem oder einer Therapeutin und dann über ein beliebiges Thema gesprochen wird. Das war dann auch hinfällig. Und jetzt sind die Gruppen 2 bis 3 Menschen stark.
Manche Therapieformen konnten gar nicht mehr stattfinden. Das ist brutal für Björn, weil ihm gerade die Struktur während der Depression Halt gibt. Ich erinnere mich noch an ein Telefonat mit ihm einige Tage zuvor. Da erzählte er mir, wie wichtig allein der Tischdienst sein kann, weil Björn dann zu einer vorgegebenen Zeit eine Sache machen soll und kann.
Ich kann sagen, dass für meine Erkrankung auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass eine gewisse Struktur vorgegeben ist und auch von außen angeboten wird, weil ich Zustände erlebe, die dafür sorgen, dass ich dann selber keine Struktur mir mehr schaffen kann und sich meine Gedanken quasi endlos potenzieren und so sehr belastend werden. Ich aber es nicht schaffe, irgendwie mit irgendeiner Handlung, Äußerung, Aktivität dagegen anzugehen. Ne, das ist dann so ein Belastungsdruck, den eine Struktur mir nehmen kann, weil sie etwas Verlässliches bietet. Sie bietet mir also einen Raum zu einer vorgegebenen Zeit, auf die ich mich einstellen kann, wo ich etwas mache und ich mich dann erstmal nicht mehr mit meinem belastenden Problem, was auch immer es ist, beschäftigen muss und sozusagen immer eine Aussicht da ist mit einer Struktur von vorgegebenen Therapiezeiten, von vorgegebenen Abläufen, das Mittag immer dann und dann, das Abendbrot dann, dann gibt es eine Morgenrunde, dann gibt es eine Abendrunde, dann habe ich das Gespräch mit dem Therapeuten, dann mit dem. Das sind Dinge, die mir als depressiven Menschen, der so in solche Zustände gerät und dann sich selbst nicht mehr daraus helfen kann und im blödesten Fall sich so eine Dynamik entwickelt, dass er sich, weil der Leidensdruck so groß ist, am Ende das Leben nehmen will, weil die Zustände so unangenehm sind. Das ist dann die Gefahr. Im Verlauf der Behandlung den Patienten immer mehr Zeit.
Wir reden gerade über die bevorstehende Entlassung, als es an Björns Tür klopft.
Zu erproben. Der Moment mal, ich krieg gerade mich.
Ihr Essen steht
ja natürlich
an der Seite.
Ja, danke schön. Das ist mein Lithium. Na, normalerweise haben wir das immer zum Essen gekriegt, an den Armutstisch gestellt bekommen. Jetzt kriegen wir es eben aufs Zimmer. Und ich habe gerade sowieso gar keinen Appetit. Werde es, wenn überhaupt, dann später essen.
Björn ist wegen der Entlassung aus der Klinik sowieso schon angespannt. Dazu kommt jetzt die Corona-Pandemie.
Deswegen ist es beängstigend und macht nochmal, es bringt so einer Entlassung und so einem sicheren Raum verlassen nochmal einen neuen Druck. Es ist ja sowieso schon Druck zu wissen, ich gehe jetzt hier raus, ich will und muss jetzt wieder irgendwie halbwegs was hinkriegen.
Als einige Strukturen von der Klinik weggebrochen sind, versuchte Björn, sich eigene Strukturen aufzubauen.
Ich hatte zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, mich irgendwie darauf einstellen zu können, indem ich dann angefangen habe, mir zu sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Jetzt fallen viele Sachen weg, dir fällt Bewegung, was weiß ich, weg. Dann gehst du jetzt jeden Tag, gehst du laufen. Für 20 Minuten einfach laufen, das ist super wichtig. Was noch? Ich habe mir eine Meditations-App gekauft. Einfach um so ein nicht gehört werden abzufangen und so meine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Irgendwie so ein Gefühl zu haben, ach, ich kann jederzeit die Kopfhörer aufsetzen und mich ins Nirvana meditieren, wenn möglich. Und das könnte ich den ganzen Tag machen. Das bereitet mir Ruhe. So ein bisschen vor diesem Scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, weil es fällt Struktur weg. Ich kann nichts schaffen. Und dann natürlich war es auf einmal so, ach, ich könnte auch die ganzen Leute, die sonst immer so busy sind und für mich so schlecht zu erreichen, weil ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie immer einen Vorwand, um mich mit denen zu treffen oder die anzurufen, um mit denen Zeit zu verbringen. Das hat auch ein bisschen was mit meinen sozialen Ängsten zu tun. Die sind jetzt alle einfach zu Hause und es gibt jeden Tag die Legitimation, sie anzurufen und sie einfach zu fragen, wie es ihnen geht jetzt, weil es für alle ein komischer Zustand ist. So eine Sachen wie mit einer Freundesgruppe sich regelmäßig zu treffen, jetzt online und ein Spiel zu spielen oder auch einfach nur Scheiße zu labern. Das kann für mich zu einer Struktur werden und mir eine Sicherheit geben, die ich sonst jetzt gerade in dieser Welt nicht habe. Also das, zu einem Teil zumindest davon.
Eigentlich sollte ihm eine Tagesklinik in den Wochen nach der Entlassung Sicherheit geben. Doch wegen des Virus ist die Klinik geschlossen.
Was jetzt glücklicherweise stattdessen für mich stattfindet, sind einzelne Termine auf jeden Fall. Aber einzelne, ich glaube, ein Termin pro Tag, der organisiert wird von den gleichen Leuten, die stationär die Patienten betreuen. Also da haben sie für mich irgendwie so eine Ausnahmeregelung glücklicherweise geschaffen. Da kann ich eigentlich froh sein, auch wenn ich irgendwie traurig bin, dass es oder enttäuscht bin, dass es irgendwie so nicht geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe und da eine große Unsicherheit irgendwie ist. Aber ja.
Am Dienstag nach unserem Gespräch wird Björn aus der Klinik entlassen und zieht erstmal zu seiner Mutter. Am Wochenende ist dann Ostern. Zur Feier des Tages verabreden wir uns mit unseren anderen Freunden, um online Shellshock zu spielen. Ein Browser-Game, bei dem man als Ei andere Eier abschießen muss. Ein paar Tage später schickt mir Björn Sprachnachrichten, wie es ihm jetzt geht. So draußen aus der Klinik.
Ja, doch noch relativ instabil. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon noch sehr viel Hilfe von außen bedarf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es richtig schlimm ist, sondern ich bin noch in so einem Zwischenmodus. Also des Übergangs, des mich wieder zurechtfindens, des wieder Spaß habens. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich auch sehr schnell daran gewöhnen kann, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ja, gleichzeitig ist es ja doch irgendwie ein Ausnahmezustand und das rufe ich mir dann auch manchmal wieder in den Kopf, so in Momenten, wo ich merke, mir geht's gerade nicht gut, ich mache und schaffe gerade nicht das, was ich eigentlich will. Und da ist es für mich wie so eine Erleichterung, daran zu denken, naja, ist ja eigentlich gerade Corona-Ausnahmezustand und alle anderen können auch nicht so, wie sie sonst wollen, machen würden. Und deswegen ist dann diese Art von Corona-Ausnahme, die ich mir dann im Kopf konstruiere, doch wieder eine Erleichterung. So, weil ich dann weniger Druck habe.
Lilja Bruns hat gerade ihr erstes Kind bekommen. Das war zu Beginn des Corona-Lockdowns, als wir alle uns noch an die Maßnahmen und an das Alleinsein gewöhnen mussten. Liljas Mann durfte sie nur während der letzten halben Stunde der Geburt unterstützen. Ansonsten war sie allein. Unserer Reporterin Theresa Krüssmann hat sie erzählt, wie das für sie war.
Am selben Tag, an dem Ende März in Niedersachsen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise verschärft worden sind, hat Lilia in Hannover ihren Sohn Josef Levi geboren.
Am 23.03. um 2:01 Uhr ist er gekommen.
Lilia und ihr Mann Frederik sind beide 29 und haben sich super über die Schwangerschaft gefreut. Der Kleine ist ihr erstes Kind. Nur beim Gedanken an die Geburt war Lilia ein bisschen mulmig.
Also kurz vor der Geburt fing das dann an, dass bestimmte Krankenhäuser gesagt haben, man darf nicht mehr den Partner mit in den Kreißsaal nehmen. Und dann haben wir angefangen, uns ein bisschen zu informieren, weil dann in unserem Krankenhaus gesagt worden ist, der Partner darf gar nicht in den Kreißsaal und auch nicht auf Station, also eigentlich überhaupt nicht.
Frederik hätte Lilia kurz vor der Geburt auf dem Krankenhausparkplatz absetzen müssen und sie dann mit neugeborenem Baby ein paar Stunden später auch wieder da einsammeln. Oder ein paar Tage später, je nachdem. Letzte Checks, erste Wehen, die Warterei, die Schmerzen, Hecheln, Schreien, Fluchen, Weinen vor Glück, das Baby begrüßen. Alleine.
Also das war schrecklich. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Also das ist doch so ein wichtiger Moment. Da muss der Partner unbedingt dabei sein. Und wir haben auch vorher einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und da wird einem ja auch erzählt, wie wichtig das ist, dann die Unterstützung von dem Partner zu haben und dass das sowieso so eine besondere Situation ist. Also das wäre einfach super schrecklich, wenn man halt alleine dann das Kind kriegen muss.
Die meisten Kliniken entscheiden aber ganz allein, wer bei einer Pandemie noch ins Gebäude darf und wer nicht. Die werdenden Eltern können eigentlich nur hoffen.
Dann haben wir in einem anderen Krankenhaus nachgefragt und da wurde gesagt, man darf beides noch, also auf jeden Fall in den Kreißsaal und auf Station. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gehen wir in das andere Krankenhaus. Und dann war das aber so, dass zwei Tage später das andere Krankenhaus wieder gesagt hat, nee, bei denen darf man nicht auf Station. Und das Krankenhaus, in dem wir ursprünglich eigentlich entbinden wollten, hat dann gesagt, in den Kreißsaal darf der Partner mit Mundschutz und nur, wenn die Geburt tatsächlich einsetzt. Und auf Station darf der Partner 3 Stunden am Tag. Das ist schon mal richtig gut gewesen. Also immer von 15 bis 18 Uhr.
Inzwischen ist es soweit. Der Tag der Geburt ist da.
Meine Fruchtblase ist dann geplatzt und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann kommst du halt in die Frauenklinik rein und dann kommt man in so einen Bereich, wo halt die Geburtsstation ist, also die Wöchnerinnenstation. Und dann haben die sofort gesagt, sie müssen das Gebäude jetzt verlassen. Also an der Tür von dieser Wöchnerinnenstation haben die Hebammen gesagt, sie müssen jetzt sofort gehen. Und dann habe ich gesagt, kann ich wenigstens irgendwie ja nochmal Tschüss sagen oder so. Und dann haben die gesagt, ja, ganz kurz. Und dann habe ich ihnen so gewunken, habe ich gesagt, okay, tschüss, alles klar. Dann melde ich mich, wenn es soweit ist. Und er hat auch gesagt, ja gut, alles klar, bis später.
Also setzt sich Frederik wieder ins Auto und fährt nach Hause. Lilia sitzt allein in der Klinik und wartet darauf, dass die Wehen kommen.
Das war schon irgendwie so ein doofes Gefühl, muss ich sagen, weil man sich schon einsam fühlt und man hofft halt, dass alles in Ordnung ist. Dann hat die Hebamme gesagt, ja gut, dann gehen Sie erstmal auf Station und dann bin ich da auch hin. Ja, dann lag ich da so alleine und dann haben die Wehen eingesetzt. Und ziemlich regelmäßig auch. Super schnell ging das. Und im Kreißsaal ist es so, da kann man sich dann irgendwie auf so einen Stuhl setzen oder an so ein Seil hängen oder bestimmte Geburtspositionen halt einnehmen. Dadurch, dass es bei mir aber so schnell ging, habe ich mich eigentlich sofort hingelegt. Und dann hat die Hebamme gesagt, ja, jetzt können Sie Ihren Partner anrufen. Und dann hatte ich eigentlich schon gar keine Kraft mehr, den anzurufen. Und er hatte mir dann irgendwie nur geschrieben, soll ich kommen, weil ich mich halt die ganze Zeit nicht gemeldet habe. Und dann habe ich nur geschrieben, ja. Und er ist dann zum Auto gerannt und dann hat er sich mega beeilt, weil er zu Hause auch schon so auf heißen Kohlen saß. Und die Hebamme hat dann gefragt, ja, wann kommt denn ihr Partner ungefähr? Und dann habe ich gesagt, naja, er braucht schon so 15 Minuten. Und dann meinte sie, ja, weil das Kind hat es jetzt auch sehr eilig. ja, es musste halt einfach raus. So. Und dann ist es ja egal, wie das drumherum theoretisch aussieht. Aber es ist halt wichtig, dass du den Partner hast, weil du kannst den Kopf halt auch nicht richtig frei machen, solange er nicht da ist. Weil ich habe die ganze Zeit auf ihn gewartet und wann er kommt und immer zur Tür geguckt. Um 13:30 ist er gekommen. Das war sehr schön und dann konnte ich mich auch voll konzentrieren auf diese ganze Sache und fokussieren und ja, dann war man halt einfach entspannter in dem Sinne. Die Situation selber war natürlich nicht entspannt, aber so vom Kopf her war man da ein bisschen gelöst. Also er hat dann noch eine halbe Stunde mitgemacht, so bei der ganzen Geburt und 14:00 war der Kleine dann da. Ja, das ist so, dass man halt nochmal ungefähr eine Stunde Zeit bekommt im Kreißsaal selber, dass man einfach nochmal zur Ruhe kommt und das Baby bei sich hat und ja, einfach nochmal so die Zeit zu dritt genießt. Und dann bin ich auf Station gekommen und Frederik musste aber halt nach Hause. Am nächsten Tag durfte er dann kommen von 15 bis 18 Uhr. Und so lange war ich dann halt alleine mit dem Baby auf Station. Bei uns, wir hatten halt wirklich noch Glück im Unglück, sage ich mal, weil er wenigstens noch so vorbeikommen konnte.
Jetzt sind sie schon rund 2 Monate zu dritt. 3 Tage nach der Geburt hat Frederik Lilia und Josef Levi im Krankenhaus abgeholt. Seitdem sind sie zu Hause. Einmal am Tag schieben sie den Kinderwagen durch die Allenriede. Das ist der Hannoveraner Stadtwald. Die Omas, Opas und alle anderen Familienmitglieder müssen auf ihr erstes Treffen mit dem Nachwuchs aber noch warten.
Also die haben uns auch nicht besucht, die waren auch nicht im Krankenhaus, wir waren auch nicht da. Aber ich muss auch sagen, die erste Woche haben wir das wirklich sehr genossen, weil da musst du dich ja erstmal irgendwie einstellen, wie das ist mit dem Stillen. Also man stillt irgendwie auch 24 Stunden. Selbst wenn man Besuch bekommen hätte oder so, hätte man sowieso keine Zeit gehabt, sich um die zu kümmern. Aber jetzt hätte man sich eigentlich schon gewünscht, dass man irgendwie nochmal Kontakt zu anderen hat und so. Also es ist ja eigentlich eine schöne Frühlingszeit so an sich. So ist es aber sehr isoliert. Wir haben jetzt gedacht, wir sehen das Positive, dass wir erstmal so ankommen als Familie und uns nochmal an die Situation so gewöhnen, wie das jetzt so zu dritt ist. Also so ein Baby ist einfach ja das schönste Gefühl, was man so vermittelt bekommen kann. So. Also trotz der ganzen Corona-Sache schaue ich trotzdem mit sehr viel Zuversicht und sehr positiv in die Zukunft. Man ist so fokussiert auf dieses Baby und ist einfach so glücklich und ist einfach so froh, dass alles gut geklappt hat und dass er jetzt da ist und gesund ist, dass alles andere eigentlich auch egal ist.
Mark Heinz' Großtante Eva Maria Funk ist 96 Jahre alt und sie soll jetzt wegen der Corona-Pandemie ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Ihre letzten sozialen Kontakte bei der Tagespflege wurden auch abgesagt. Und Mark will deshalb die Zeit jetzt nutzen, um endlich mal wieder mit ihr zu telefonieren und für sie da zu sein. Außerdem hofft er, von ihr lernen zu können, wie man diese schwierige Zeit durchsteht.
Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, ne?
Das sagt Tante Eve gern. Wobei, gern ist ganz schön untertrieben. Sie sagt diesen Satz sehr oft. Und ich bin nicht ganz unschuldig daran. Eigentlich ist Eve meine Großtante, also die Tante meines Vaters. Aber irgendwie war Tante Eve schon immer der stehende Begriff für sie in meiner Familie. Tante Eve ist 96 und meine älteste lebende Verwandte. Solange ich denken kann, ist sie eine begeisterte Erzählerin. Aber mindestens genauso gern hört sie einem zu, fragt nach oder bringt einen klugen Einwand. Sie kann sehr lustig sein, warmherzig, aber auch spitzzüngig, wenn sie das möchte. Schon lange wollte ich mich mit ihr über ihr bewegtes Leben unterhalten, es aufzeichnen. Aber wie es eben ist im Leben, dann waren doch immer andere Dinge wichtiger. Wie gesagt, ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass Eves Lieblingssatz in meiner Gegenwart häufig fällt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Corona hat auch Eves Leben durcheinander gewirbelt. Seit das Virus Deutschland im Griff hat, soll sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen.
Und ja, es ist so schön für uns Alte, vernünftig sein. Bis jetzt bin ich vernünftig.
Auch die Tagespflege hat zugemacht. Dort verbringt sie normalerweise 3 Tage in der Woche, ist unter Menschen. Sie singen, machen Gymnastik oder spielen gemeinsam. Das fehlt ihr sehr. Um fit im Kopf zu bleiben, spielt sie Stadt, Land, Fluss jetzt eben gegen sich selbst und lernt das Gedicht einfach trotzdem auswendig, das sie eigentlich auf dem Frühlingsfest des Pflegeheims vortragen wollte.
Aber schlimm ist es, wenn man so eingesperrt sein muss, dies allein sein, weißt. Ich kann mich ja beschäftigen und alles, macht mir ja nichts aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob du das verstehst, so ein Ansprechpartner fehlt.
Jeden Morgen und am Abend kommen Pflegerinnen zu ihr ins Haus. Das sind aber auch schon die einzigen Menschen, die Eve in Pandemiezeiten treffen darf. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel darf sie nicht sehen. Die Gefahr ist einfach zu groß. So bleibt ihr noch das Telefon. Ein sehr enges Fenster zur Welt für eine so lebenslustige und kommunikative Frau. Seit Corona habe ich keine Ausrede mehr. Keine Erklärung, warum ich nicht regelmäßig mit Eve spreche. Ich muss nicht in ihrer Wohnung tief im Sofa versinken, um mich mit ihr zu unterhalten. Also telefonieren wir jetzt mehrmals pro Woche. Ich will wissen, wie es Eve geht, will ein Ansprechpartner für sie sein.
Hallo Eve, hier ist der Marc.
Ja?
Hi, wie geht's dir?
Mir? Ich bin eingesperrt und da geht's mir sehr gut. Dass du an mich denkst, das freut mich aber.
Ich dachte, ich melde mich mal. Ich konnte mir ja vorstellen, dass du jetzt gerade eher nicht raus kannst.
Weißt du, es ist eine schwere Zeit, aber wir Alten, wir haben doch Zeit. Es ist nicht schön, so alleine zu sein. Ne? Ist wirklich das Einsame, aber auch das wird man überstehen. Zum Glück haben wir doch Telefon und das Telefon kommt ja so viel und so oft, da hat man dann auch seine Freude dran. Und bei euch alles okay?
Ja, also es ist auch für uns eine komische Situation, aber es ist natürlich einfacher, weil wir einfach raus können.
Man muss ja so viele Abstriche machen. Das ist so über uns gekommen, so schleichend auf einmal war es da. Ne? Und dann heißt es ja, nun mach das Beste draus. Ne? Aber manchmal möchte ich doch gerne, dass mir einer gegenüber sitzt und ich mich mit dem unterhalten kann.
Ja.
Das ist ja menschlich sowas, ne? Naja, aber du siehst, das Leben geht trotz allem weiter.
Hast schon mal die Versuchung gehabt, rauszugehen trotzdem?
Ja, manchmal fällt es schwer und manchmal ist es gut, aber so ist es im Leben. Auch ohne Corona ist das so.
Ja.
Dass ich das mit 96 noch so erleben soll, Menschen. Ich dachte, jetzt ist alles Schluss, dass alles schön ruhig ist und dann kommt sowas.
Ja, damit hatten wir alle nicht gerechnet.
Nein, kannst ja gar nichts dagegen tun, sondern musst sagen, sei vernünftig, auch das geht rum. Wichtig ist doch, dass man zu essen und zu trinken noch hat. Ja. Obwohl, das war ja das Schlimmste von dem ganzen Virus, diese Hysterie. Das war ja für mich ganz, ganz schlimm. Naja, aber so ist es und es wird doch auch wieder anders werden, meinst du, ne?
Das hoffen wir alle.
Das Leben ist nicht immer leicht.
Ja.
Dass ihr alle gesund bleibt, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und dank dir ganz, ganz, ganz doll für deinen Anruf. Du weißt ja, so ein alter Mensch freut sich.
Ja.
Freut dich von Herzen.
Sehr gern. Nee, ich melde mich bald mal wieder bei dir.
Alles, alles Gute.
Okay.
In der heutigen Zeit.
Wünsche ich dir auch, Eve.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Wie versprochen rufe ich Eve ein paar Tage später wieder an. Dieses Mal geht's ihr nicht so gut. Wir sprechen nur wenige Minuten und ich bekomme Zweifel. Belaste ich sie am Ende mit meinen Anrufen? Sollte ich ihr besser ihren Frieden lassen? Am nächsten Tag muss ich immer wieder an Eve denken. Aber ich greife dann doch nicht zu meinem Smartphone. Ich will nicht aufdringlich sein, doch ein Teil unseres letzten Telefonats arbeitet in mir.
Ich bekomme so viele Anrufe von meinen Turnfreundinnen, mit denen ich 40 Jahre geturnt habe. Ach, bist du auch so einsam? Ach, ist das schlimm? Nein, da müssen wir doch telefonieren. Nein. So geht es tagsüber. Aber ich muss dir ehrlich sagen, man freut sich auch, wenn ein Telefonanruf kommt. Ne?
Am nächsten Tag rufe ich wieder an. Ich will wenigstens wissen, ob es Eve wieder besser geht. Aber wenn ich ehrlich bin, irgendwie hoffe ich auch, etwas von ihr über das Leben und seine dunklen Kapitel lernen zu können. Denn Eve hat schon existenzielle Krisen erlebt und überlebt. Krisen historischen Ausmaßes, von denen ich bis jetzt zur Corona-Krise verschont geblieben bin. Und auch gerade tue ich mich noch schwer damit, das zu kapieren. Dass wir gerade die große Krisenerfahrung in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs erleben oder noch erleben sollen. Kann man das wirklich miteinander vergleichen? Eve wurde 1924, ich 1992 geboren. Als sie aus ihrer Heimat fliehen musste, war sie 21. Ich bin 27 und bislang zwingt mich Corona lediglich dazu, Distanz zu anderen Menschen zu halten und wesentlich mehr Zeit in der Wohnung zu verbringen. Ich habe Zweifel, ob es nicht schlichtweg dreist ist, hier eine Parallele ziehen zu wollen. Was sie erlebt hat, hat Wunden hinterlassen. Kann ich wirklich von Eve erwarten, an ihren Erinnerungen zu rühren, gerade jetzt, da sie in ihrer Wohnung regelrecht gefangen ist?
Hallo.
Hallo Eve. Hier ist nochmal der Marc.
Schönen guten Tag. Wann ist das wieder schön heute, ne?
Ja, warst du schon auf deinem Balkon?
Ja, da will ich jetzt raus. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann setze ich mich raus und fange an, ein bisschen zu lesen. Ich vermisse so meine Tagespflege, weil ich merke, mein Kopf, für den, ihm tut das nicht gut, dass er nichts Anstrengendes mehr kriegt, weißt du?
Das glaube ich, ja.
Ja, man sagt immer so, freilich, man muss da durch. Macht man ja auch gerne, wenn es so angeordnet wird, aber irgendwie fehlt etwas, na, für meinen Geist, dass der nicht mehr kümmert.
Ja, gerade deswegen habe ich gedacht, rufe ich auch öfter mal an, dann können wir uns unterhalten, du kannst mir ein bisschen was von früher erzählen. Es gibt ja auch ganz viele Sachen, die ich gar nicht weiß über dich zum Beispiel.
Ja, aber dann können wir, wenn du denn mal zu mir kommst, so telefonisch gefällt mir das nicht so. Marc, es wird ja, glaube ich, nicht mehr so lange dauern, dass man nicht sich besuchen kann. Oder meinst du, wir sind noch länger?
Ich fürchte fast, dass es schon noch eine Weile dauern wird. Ich würde es natürlich viel lieber machen, mit dir zusammen und bei dir zu sitzen. Aber ich glaube, über das Telefon geht im Moment einfach besser und ist sicherer für dich vor allem.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Also wenn du es dir vorstellen kannst.
Und womit willst du anfangen, wenn ich fragen darf?
Wie es dir gerade geht mit dem Alleinsein?
Das geht mir ja nicht alleine so, das Alleinsein, ne? Damit alleine zurechtzukommen, ist wichtig. Manchmal ist es gut, aber manchmal kommen auch Momente. Ich glaube, Marc, das ist wichtig, dass man den Gefühlen freien Lauf lässt, ne? Oder mal, was meinst du?
Ja, ich glaube auch. Also
es kommen ja die Gedanken, mein Gott, warum? Mensch, du bist jetzt 96, was sollst du noch mitmachen? Es kommt nun mal. Dafür ist man ja Mensch, dass man auch solche Gedanken bekommt. Ne? Und aber die verschwinden lassen. Und jeder Tag ist nicht immer eitel Sonnenschein. Das wird ihr ja auch merken. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. So ist es. Und jeden Morgen muss ich ja kurz vor 6 Uhr aufstehen, weil dann die Schwestern kommen, mich waschen und anziehen. Dann lege ich ihnen schon Handtücher und Waschlappen und anzuziehen bereit. Denn das muss alles husch husch gehen, der nächste Wald holen. Da habe ich auch immer dann jemand, mit dem man ein klein bisschen während dem Waschen schwitzen kann. Naja, und wenn die weg sind, mache ich mir einen schönen Kaffee zum Frühstück. Und nach dem Frühstück brauche ich ja unbedingt die Zeitung. Und nach dem Zeitung lesen, naja, dann denkst du, was machst du heute? Womit beschäftigst du dich heute? Und was machst du dir zum Mittagessen? Ach, dein Papa, der kam zu mir gerne immer Königsberger Klopse essen. Das kennst du gar nicht, das Gericht, ne?
In diesem Moment passiert etwas Erstaunliches. Eigentlich will Eve am Telefon nicht gerne von ihrer Vergangenheit erzählen. Doch als Schlüssel zu ihren Erinnerungen erweisen sich ausgerechnet Königsberger Klopse.
Ach, ja. Das ist was Wunderbares. Königsberger Klopse. Das mache ich mir heute noch ab und zu. In Tauben und ein bisschen mit Essig. Ja, das gibt dann eine gute Soße, die macht man dann mit Sauerrahm. Schön, dass es schmeckt.
Von wem hast du denn das Kochen gelernt?
Wir haben gar nicht kochen lernen müssen, denn ich bin ja gerade zu der Zeit, wo ich habe kochen lernen können im Krieg, da gab es nichts zu kochen. Da sagt die Mutter, ich kann dir kein Kochen beibringen, weil es ja nichts gab. Ne? Das einzig Gute, was man heute sagt, dass es gut war, da zogen ja viele Flüchtlingsbewagende und viele Flüchtlinge, die aus Ostpreußen herkamen mit ihrem Pferd und Wagen durch unseren Ort durch. Und dann sind die Pferde schon so von der langen Fahrt, das war ja Winter, kaputt gegangen und starben. Und du wirst es nicht glauben, wie dann die Hausfrauen über die toten Pferde und jeder hat sich ein Stück vom Pferd abgeschnitten. Und dann wurde Pferdefleisch gekocht. Wenn du Hunger hast, isst du sowas.
Ja.
Gerne. Und die Mutter hat das immer so gemacht, dass das auch schmeckte. Entweder das sauer gemacht, Sauerbrat oder Eintopf. Dann haben wir das nicht so gemerkt, dass das Pferd... Aber der Hunger war da. Der Hunger war da und dann isst du auch. Es war keine leichte Zeit im Krieg, Mark. Wirklich
ja.
Nicht.
Tante Eve ist in einem Stadtteil von Danzig im heutigen Polen aufgewachsen. Wenn Eve von ihren 21 Jahren in Danzig erzählt, kommt sie erstmal ins Schwärmen. Sie erzählt von der Ostsee, vom Baden, von der Waldoper und Patrizierhäusern. Sie nennt Danzig einen sehr, sehr großen Schatz. Mit ihren Eltern verließ sie die Heimat erst kurz vor Kriegsende, 1945.
Und du weißt ja, dass auch Verdunklung herrschte. Wehe, es kam aus den Häusern ein Lichtstrahl raus, dann wurdest du bestraft. Es war stockdunkel. Und wenn ich dann von der Arbeit kam, abends, wenn es so dunkel war, und dann musste ich durch eine ganz dunkle Straße nach Hause. Und Marc, stell dir mal vor, ich gehe und hau an irgendetwas ran, das vom Baum hängt. Ich habe gedacht, vielleicht ist das ein Ast oder was. Sehen kannst du ja nichts, gar nichts. Und bin dann aber nach Hause und habe zum Vater gesagt, Mensch, Papa, ich weiß nicht, in der Albertstraße, da bin ich so an einem Baum, aber ob das ein großer Ast war, ich habe mich so erschreckt. Und der Papa sagt, willst du, dass wir da gucken gehen? Ja? Aber ich wollte mich nochmal, aber... Der Vater ist hin. Marc, ich kann dir das gar nicht sagen, es ist so traurig. Da war unser Postbote, mit dem wir befreundet waren, hatte sich erhängt da am Baum. Das war der Postbote, an den ich so gestoßen bin. Kannst du dir das vorstellen?
Oh Gott.
Er hatte sich erhängt, weil seine Frau und die zwei Kinder ja mit der Gustloff, mit der Villa im Gustloff, weiß ja, die untergegangen ist.
Ja.
Weil die im Wasser ertrunken sind und wollte auch nicht mehr weiterleben. Man hat sich da am Baum erhängt und ich stoß an. Ich war noch stockdunkel, ne?
Eve wäre beinahe selbst auf der Gustloff gewesen, als das Schiff am 30. Januar 1945 mehr als 10.000 Flüchtlinge aus Danzig wegbringen sollte.
Und ich war damals schon mit einem Seemannsoffizier verlobt. Wir wollten ja heiraten. Und da sagte mein Verlobter Berthold, also wenn du auch gerne willst, Vic, ich besorge dir auch eine Karte, dass du da aufschiffst. Also der Tag kam, wo ich denn aufs Schiff wollte. Und da habe ich mich von meinen Eltern verabschieden wollen. Ist mir heute noch schwer. Und da sagt mein Vater so, hat die Mutter so im Arm gehabt. Wir wissen nicht, wo unsere Söhne sind. Jeder ist woanders im Krieg. Und jetzt verlässt uns unsere einzige Tochter noch. Und dann kamen ihm so die Tränen. weiß, was ich gemacht habe, Mark. Ich habe einen Koffer hingestellt, bin zu den Eltern gelaufen, habe gesagt, was auch kommen mag, wir bleiben zusammen. Wie kann sowas möglich sein, dass ich dann nicht auf das Schiff gegangen bin? Wie ich das gehört habe, dass die Gustloff untergegangen ist, mir haben so die Knie gezittert. Aber so schlimm war das Mord. Und dann kamen doch, das sind doch so viele Tote, ich denke mal 6.000 Tote. So. 6.000 Tote. Die kamen ja alle an Land geschwommen, die meisten. Ne? Und dann sollten wir gucken, ob wir da Bekannte haben. Das konnte ich nicht. Ich habe zu meinem Papa gesagt, aber ich kann das nicht. Das ging über meine Kräfte. Aber das wurde so vom Dritten Reich so angeordnet und dann musstest du gehen. Ne? Weißt ja, wie schnell man den Fuß im KZ hatte.
Ich höre Eve noch lange gebannt zu. Sie erzählt von der Flucht vor Luftangriffen, Artillerie und russischen Soldaten im März 1945. Von der Schiffspassage weg aus Danzig. Und von 4 Jahren in einem Flüchtlingslager in Dänemark. Nach Danzig ist Eve nur einmal zurückgekehrt, im Mai 1996, zusammen mit ihrem Sohn.
Wie war das für dich damals, da wieder zurückzukommen nach Danzig, in die Stadt, aus der du fliehen musstest?
Na, dann heulst du erstmal. Dann heulst du und merkst ja erst, was man verloren hat, ne? Ja.
Es vergehen ein paar Tage, bis Eve und ich das nächste Mal telefonieren. Irgendwie muss ich das, was sie mir erzählt hat, erstmal verarbeiten. Aber dann komme ich langsam endlich darauf, warum ich ausgerechnet jetzt gerade während Corona mit Eve sprechen wollte. Endlich verstehe ich, was ich in Wirklichkeit von ihr wissen wollte. Wie schafft sie es, trotz all der Krisen, all des Leids, das sie erlebt hat, so viel Lebensmut, so viel Bescheidenheit auszustrahlen? Immer positiv zu sein, auch jetzt in der Isolation, wenn sie nicht einmal mit ihrer Familie zusammen sein kann.
Man muss das Leben jetzt so nehmen, wie es ist und trotzdem noch dankbar sein. Es wäre ja schlimm, wenn wir nicht dankbar sind. Wir haben doch noch gut zu essen, zu trinken und sind noch von dem Virus verschont. Also müssen wir da nicht dem Herrgott dankbar sein.
Aber wie schaffst du das immer so optimistisch zu sein? Das bewundere ich so an dir.
Das ist das Alter. Im Alter wird man vielleicht so. Ich weiß es auch nicht, aber so ist es normal.
Du siehst halt immer die guten Sachen, weißt du? Bei meiner Oma, die war ganz anders. Die war so negativ irgendwann. Und du bist immer noch so positiv.
Nein, das darf man nicht sein. Nein, das darf man nicht sein. Wir haben doch unser Leben gelebt. Na? Und unsere Kinder sind doch was geworden. Da muss man doch so glücklich sein darüber, ne?
Vor ein paar Tagen haben Eve und ich wieder mal telefoniert. Diesmal habe ich nicht mitgeschnitten. Ich weiß nicht recht warum, es war einfach so ein Gefühl. Aber es war richtig. Wir haben wieder viel über ihr Leben zu Zeiten von Corona gesprochen. Aber auch über mich und wie es mir geht. Anfangs wollte ich für Tante Eve da sein, etwas Aufgeschobenes endlich einlösen, mich kümmern. Stattdessen sind wir jetzt füreinander da. Und ich freue mich, dass ich mit ihr über alles reden kann. Wenn auch nur über das Telefon.
Plötzlich Pandemie. Der Podcast der 58K der Deutschen Journalistenschule. Reporterinnen dieser Folge waren Lauren Schreiner, Theresa Krüssmann und Marc Heinsch. Coaching Reinhard Röde und Konstanze Radnoti. Produktion Viktor Werisch. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Plötzlich Pandemie findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört.